erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek. Schon wieder ein Kreuzfahrtbuch? Genau das dachte ich auch. Noch ein paar Sonnenuntergänge, Buffet-Romantik und Kapitänsdinner in Hardcover. Danke, reicht eigentlich. Aber dann sah ich den Autorennamen Christopher Knaack und da wurde es interessant. Denn Christopher, der seit vielen Jahren bei Touristik aktuell den Bereich Cruises fachlich betreut, schreibt in seinem neuen Buch »Vorm Bug die Welt« nicht die nächste Liebeserklärung an schwimmende Bettenburgen. Er schaut genauer hin auf Expeditionen in die Antarktis, historische Kanalfahrten, echte Segelkunst, aber auch auf Umweltfragen, Overtourism, Flaggenstaaten und den harten Alltag der Crew hinter dem freundlichen Lächeln. Kurz, dieses Buch ist keine Kreuzfahrt-PR mit Goldrand, sondern eine kluge, kenntnisreiche und angenehm unromantische Vermessung einer Branche, die zwischen Sehnsucht, Wachstum und Glaubwürdigkeitsproblemen unterwegs ist. Und so eine kenntnisreiche Analyse, die findet man eben so selten wie einen freien Liegestuhl am Seetag. Wir haben nun dieses Buch mit Hilfe der Redaktions-KI etwas strukturiert, analysiert und zusammengefasst und werden es gleich für all die, die lieber nebenbei hören, als nicht nebenbei zu lesen, in dieser Reiseradio-Podcast-Folge von Was mit Reisen akustisch aufdröseln. Willkommen an Bord.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Weißt du, es gibt da diesen wunderbaren, fast schon poetischen Gedanken über uns Menschen und das Meer. Schön, dass du heute wieder bei unserer Tiefenanalyse dabei bist. Wir haben heute nämlich eine ziemlich spannende Mission. Wir tauchen tief in das Buch »Vorm Bug die Welt« von Christopher Knaack ein. Und um da gleich mal mit einem faszinierenden Mythos aus dem Buch einzusteigen, ein alter Kapitän hat einmal behauptet, wir fühlen uns so magisch vom Ozean angezogen, weil unsere Tränen exakt denselben Salzgehalt haben wie das Meerwasser.
Ja, das ist so eine wunderschöne, fast literarische Vorstellung, oder?
Absolut.
Wenn man da an der Relings steht, den Wind im Gesicht, möchte man das sofort glauben? Leider zerschellt diese Romantik ziemlich schnell an den harten biologischen Fakten.
Wie meinst du das?
Naja, Meerwasser hat im Durchschnitt ein Salzgehalt von etwa 3,5%. Unsere Tränen kommen auf gerade mal 0,9%.
Ah, okay.
Wer schon mal im Meer getaucht ist und Wasser in die Augen bekommen hat, der weiß sofort, dass der Ozean da deutlich aggressiver brennt als so eine eigene Träne.
Ja, das stimmt natürlich. Aber die Grundidee, diese tiefe chemische Verwandtschaft, die ist ja gar nicht so falsch, ne?
Richtig.
Unser Blut besteht nämlich in seiner Grundstruktur aus exakt denselben Mineralien wie das Meer. Also Natrium, Chlorid, Kalium und Calcium. Wir tragen den Ozean also buchstäblich in unseren Adern.
Genau. Und das ist ja auch der Kern von Knaacks Faszination für das Thema.
Exakt. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir wollen heute nämlich genau diese Magie der Seereisen erkunden. Und Christopher Knaack ist dafür der absolute Insider. Der Mann ist seit 2008 Fachjournalist für Kreuzfahrten, war auf über 100 Hochsee- und Flussschiffen.
Was wirklich eine absurde Menge ist.
Wahnsinn, oder? Und er tauscht sich da halt mit Reedereimanagern aus, kennt die Branche vom lauten Maschinenraum bis hoch zur Kapitänsbrücke.
Er hat eben nicht nur mal 2 Wochen am Pooldeck gelegen, sondern kennt diese Industrie wirklich aus jedem erdenklichen Winkel.
Und er zeigt uns eine enorme Vielfalt. Weg von diesem Klischee des schwimmenden Riesenpots.
Ja, und dabei wirft er auch einen ehrlichen, ungeschönten Blick auf die Schattenseiten. Umwelt, Arbeitsbedingungen, das blenden wir hier nicht aus. Aber lass uns erstmal bei dieser emotionalen Wucht bleiben. Knaack schreibt, dass er in all den Jahren nur genau 2-mal auf See feuchte Augen bekam. Und die Gründe dafür könnten wirklich unterschiedlicher nicht sein.
Stimmt. Einmal war es pure Tragik, als er in Genua das Wrack der havarierten Costa Concordia sah. Aber das andere Mal, und das fand ich beim Lesen so krass, das war vor reiner, ehrfürchtiger Schönheit. Und zwar am lebensfeindlichsten Ort der Erde.
In der Antarktis.
Genau. Und das ist natürlich das absolute Gegenprogramm zur vollgepackten Mittelmeerkreuzfahrt. Er war da auf der Sea Explorer, einem winzigen Schiff für nur 114 Passagiere.
Was hier faszinierend ist auf so einer Expedition, diktiert nicht der Mensch oder der Fahrplan das Geschehen, sondern ausschließlich die Natur.
Das Eis gibt den Ton an, sozusagen.
Genau. Das Eis, die Strömungen, plötzliche Wetterumschwünge. Der Kapitän ist dort eigentlich nur ein Verhandlungspartner der Elemente. Und dieser sanfte Tourismus dort unten, der ist extrem reguliert.
Oh ja, die Anekdoten dazu sind genial. Er teilt sich da die Kabine mit einem Typen namens Igor, mit dem er die ganze Reise über kein einziges Wort wechseln konnte.
Wahrscheinlich mangels gemeinsamer Sprache.
Richtig, aber das war auch völlig egal, weil man eh nur zum Schlafen in der Kabine ist. Die echte Action passiert draußen. Und Knack beschreibt dieses absurde Anbaden im Südpolarmeer.
Oh, das Kälteerlebnis.
Ja, stell dir vor, du stehst auf einem schwarzen Vulkanstrand, es hat 1 Grad Celsius im Wasser und die Crew steht am Rand aber nicht mit warmen Handtüchern, sondern mit einem Defibrillator und du rennst da in Badehose rein.
Da greift dann sofort die reine Überlebensphysiologie. Bei 1 Grad Wassertemperatur ziehen sich die Blutgefäße schlagartig zusammen.
Kälteschock pur. Man riecht auch extrem intensiv was anderes, nämlich Pinguine. Knack schreibt, diese Pinguinautobahnen riechen meilenweit nach Guano, also nach Kot.
Ein sehr prägnanter Duft, ja.
Aber das Verrückteste ist, die Tiere haben null Angst vor Menschen. Die marschieren da stoisch auf einen zu, obwohl die Passagiere 5 Meter Abstand halten müssen.
Das liegt schlicht daran, dass Pinguine an Land keine natürlichen Feinde haben. Der Mensch kommt in ihrer evolutionären Geschichte als Bedrohung an Land nicht vor.
Wahnsinn. Aber wir müssen extrem aufpassen, was wir da einschleppen, oder?
Ja, die Regeln der IATO sind strikt. Maximal 100 Leute gleichzeitig an Land. Und vorher musst du deine Stiefel in Desinfektionsbädern richtig schrubben.
Um keine fremden Samen einzuschleppen, ne?
Exakt. Der Pinguin steht dort über dem Homo sapiens. Es ist eine absolute Lektion in Demut. Der Mensch muss sich komplett unterordnen.
Das kann psychologisch ziemlich reinhauen. Knack erzählt da diese völlig abgefahrene Geschichte von so einem argentinischen Arzt auf der Station Almirante Brown.
Oh ja, die ist heftig.
Der Typ war schon 3 Polarwinter dort, was ja eh schon eine krasse Belastung ist. Und dann sollte er noch einen 4. Winter bleiben, weil keine Ablösung kam. Weißt du, was der gemacht hat?
Er hat die Station abgefackelt?
Er fackelt einfach die komplette Station ab, um evakuiert zu werden. Das ist wohl die extremste Form der fristlosen Kündigung, die man sich vorstellen kann.
Kann man so sagen, ja. Das zeigt einfach, was absolute Isolation und diese Naturgewalten mit dem menschlichen Geist machen können.
Echt heftig. Aber Knack nimmt uns dann von dieser eisigen Weite mit in eine Umgebung, die das genaue Gegenteil ist. Von der unendlichen Isolation in die extreme Enge.
Du sprichst vom Götakanal in Schweden.
Genau, das blaue Band. Er fährt da mit der MS Juno, einem 150 Jahre alten denkmalgeschützten Schiff. Und die Details sind zum Totlachen.
Die Kabinengröße vermute ich.
Ja, die Kabine ist so winzig, das Waschbecken ist einfach im Mahogany-Nachttisch versteckt. Und der Kleiderschrank ist exakt 1 Handbreit tief. Da passen genau 4 Kleiderbügel rein, hintereinander. Das klingt für mich weniger nach Luxusurlaub und mehr nach einer Runde Tetris für Fortgeschrittene.
Wie kann man sich da entspannen?
Naja, paradoxerweise genau durch diese radikale Entschleunigung. Das Schiff fährt mit knapp 4 Knoten so unfassbar langsam durch diese schmalen Kanäle.
4 Knoten, das ist ja quasi Schritttempo, oder? Zivigas spazieren gehen, ja. Und es ist so leise, dass du an Deck stehst und buchstäblich das Rascheln der Weizenfelder am Ufer hörst.
Verrückt.
Es ist eine Zeitreise. Eine Reise weit weg vom heutigen Massentourismus.
Und wenn das Schiff dann durch diese 66 engen Schleusen muss, haben die als Puffer, also als Fender, keine Hightech-Plastikrollen, sondern einfach Birkenstämme an der Bordwand hängen.
Das ist Seefahrtsromantik pur.
Total. Aber wir müssen jetzt leider einen kleinen Cut machen. So romantisch das Rascheln der Felder und diese Birkenstämme auch sind, die moderne Kreuzfahrt ist eben kein Museum, sondern ein gigantischer, knallharter Wirtschaftszweig.
Richtig. Und da müssen wir ganz objektiv über die Schattenseiten sprechen. Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, sehen wir da erhebliche Herausforderungen.
Knack bringt da so ein eindrückliches Detail. Auf einem Luxusschiff gibt es eine Tür vom Crew zum Passagierbereich. Und da hängt ein Schild: Passenger Area Start Smiling. Also von hier an bitte lächeln. Das ist schon zynisch, oder?
Es zeigt zumindest extrem deutlich die Trennlinie zwischen den zwei Welten an Bord. Auf der einen Seite haben wir den puren Luxus für die Gäste und auf der anderen Seite die Realität der Crew. Wir reden hier von teils über 303 Stunden Arbeitszeit im Monat.
303 Stunden, das ist ja völlig gestört. Und dann noch diese Flaggen von irgendwelchen exotischen Drittstaaten wie den Bahamas?
Ja, das Ausflaggen. Das machen die Reedereien natürlich vor allem aus steuerlichen Gründen und um strengere Arbeitsrechte zu umgehen.
Genau, um Geld zu sparen.
Das ist die eine Seite. Aber man muss das unparteiisch betrachten. Für viele Menschen aus Niedriglohnländern, etwa von den Philippinen, ist das gleichzeitig eine extrem lukrative Möglichkeit.
Mhm.
Sie können dort ihre Familien ernähren, Häuser bauen, ihren Kindern eine Bildung ermöglichen, die sie zu Hause niemals finanzieren könnten. Es ist also eine sehr ambivalente Situation.
Ja, das ist wohl wahr. Ein weiteres Reizthema, das wir unbedingt aufdröseln müssen, ist die Umwelt und dieser ganze Overtourism. Venedig ist da ja das Paradebeispiel. Wenn diese schwimmenden Hochhäuser da in die Lagune fahren, bedrohen die nicht sogar das Fundament der Stadt? Tun die Reedereien da eigentlich irgendwas oder wird da nur abkassiert?
Die Industrie testet mittlerweile intensiv Alternativen. Venedig hat die ganz großen Schiffe ja mittlerweile aus dem Zentrum verbannt, eben wegen dieser hydrostatischen Probleme. Und was die Emissionen angeht, setzen viele Neubauten momentan auf LNG, also Flüssigerdgas.
Ah, das kritisiert der NABU doch in Knacks Buch ziemlich scharf als Greenwashing, oder?
Genau. LNG verbrennt zwar sauberer, was Feinstaub und Schwefel angeht, aber bei der Verbrennung in den Motoren entweicht immer ein kleiner Teil unverbrannt in die Atmosphäre.
Ah, das berühmt-berüchtigte Methan.
Exakt. Und Methan ist ein extrem starkes Treibhausgas, viel schädlicher als CO2. Deshalb ist LNG nur eine Brückentechnologie. Aber es gibt echten politischen Druck, zum Beispiel in Norwegen.
Was machen die?
Die norwegische Regierung zwingt die Branche zum Handeln. Die haben beschlossen, dass in die großen geschützten Fjorde in Zukunft nur noch emissionsfreie Schiffe einfahren dürfen.
Oha, ab wann?
Das sollte erst 2026 starten, wurde jetzt für die ganz großen Schiffe auf 2032 verschoben. Aber das zwingt die Reedereien aktuell zu gewaltigen Milliardeninvestitionen in Hybrid- und Batterietechnologien.
Und hier wird es wirklich interessant. Um diese ganzen neuen Umweltauflagen zu erfüllen und trotzdem Tausende von Menschen zu bespaßen, wie konstruiert man solche schwimmenden Städte überhaupt erst einmal?
Das ist reine Ingenieurskunst.
Knack hat da diese geniale Analogie. Die werden im Grunde gebaut wie Lego-Feuerwehrschiffe.
Die Blockbauweise, ja?
Genau. Auf Werften wie der Meyer-Werft bauen die nicht von unten nach oben, sondern die fertigen riesige Blöcke an und schieben die im Dock einfach zusammen. Aber wie hält das auf offener See? Ich meine, bei Wellengang müsste das doch in der Mitte durchbrechen.
Das ist genau das Problem der sogenannten Torsionskräfte. Das Schiff muss einerseits starr genug sein, um stabil zu bleiben, aber gleichzeitig flexibel genug, um sich in den Wellen leicht zu verwinden, ohne dass der Stahl reißt. Das wird heute alles hochkomplex am Computer berechnet.
Unglaublich. Und bei all dieser Hightech-Computerplanung gibt es dann diese wahnsinnig witzige Anekdote zur Schiffstaufe der Vista. Knack ist in seiner Kabine, geht auf den Balkon und da steht plötzlich die gigantische Taufflasse Champagner.
Weil der Balkon genau den richtigen Winkel zur Bordwand hatte.
Richtig. Und dann kommt die Crew rein und packt diese sündhaft teure Flasche vor seinen Augen in ganz normale Damenstrumpfhosen.
Ein fantastischer Kontrast zur Milliardentechnik, oder?
Total. Aber warum? Nur damit beim Zerschellen an der Bordwand die dicken Glassplitter im Netz bleiben und nicht auf die VIP-Gäste an der Kaimauer fliegen.
Hat es denn funktioniert?
Spoiler. Beim Testlauf sind natürlich trotzdem Splitter geflogen. Da kannst du noch so viel berechnen.
Das Meer und die Physik lassen sich eben nicht zu 100% kontrollieren.
Eben. Und wenn wir das alles mal zusammenfassen, Knacks Buch zeigt uns extrem deutlich. Die Kreuzfahrt gibt es einfach nicht.
Nein, es ist ein riesiges Spektrum.
Absolut. Das reicht von der 114-Passagiere-Expedition im ewigen Eis, wo man lernt, kleinlaut zu sein, über historische Kanalschiffe im Zeitlupentempo bis hin zu diesen Hightech-Riesen. Es gibt massive Herausforderungen bei Umweltschutz und Arbeitsbedingungen,
die man nicht ignorieren darf.
Richtig, man muss kritisch hinschauen. Aber es gibt eben auch diese unvergleichliche Magie, dieses besondere Gefühl von vorm Bug die Welt.
Und genau dazu gibt es im Buch ein Zitat, das mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Das wirft nämlich eine wichtige Frage auf.
Hau raus!
Der italienische Hoteldirektor Daniele Franco hat zu Knaack gesagt, an Bord leben und arbeiten Crewmitglieder aus 47 Nationen friedlich auf engem Raum zusammen.
47 Nationen? Auf einem Schiff?
Ja, und das möchte ich dir, der uns gerade zuhört, als Gedanken mitgeben. Ein Kreuzfahrtschiff ist ja ein komplett isolierter Mikrokosmos. Da arbeiten Menschen aus aller Welt auf engstem Raum monatelang absolut reibungslos und friedlich zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Mhm.
Wenn das auf einem Schiff auf dem Ozean so hervorragend funktioniert, warum kriegen wir das eigentlich an Land so oft nicht hin?
Wow. Das ist wirklich ein starker Gedanke zum Schluss. Ein großes Dankeschön an dich, dass du bei dieser tiefen Analyse dabei warst und gemeinsam mit uns in dieses faszinierende Thema eingetaucht bist. Bis zum nächsten Mal.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!